Genau, also wir haben im Moment Standardsoftware im Einsatz gehabt, auch immer in den vergangenen Jahren im Einsatz gehabt, aber sind da immer an Grenzen gekommen, einfach aufgrund unserer Wohnform, weil wir eben die ambulante Versorgung haben und die Tagespflege, weil es alles kombiniert ist. Es ist eben nicht so, wie man nur eine Tagespflege hat und dann vielleicht auch noch einen ambulanten Dienst, der durch die Stadt fährt und dann eben einige Leute irgendwie in die Tagespflege holt, sondern bei uns ist es halt sehr, sehr eng vernetzt.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital Jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Wir begrüßen heute Fabian Biastock. Er ist Prokurist und Head of Communications bei Humanas, einem in Sachsen-Anhalt ansässigen Betreiber von Pflegeeinrichtungen. Außerdem gehört er mit zur Unternehmerfamilie hinter dem Unternehmen und er wird uns heute unter anderem erzählen, an welchen Projekten, insbesondere im Bereich New Work, die Gruppe gerade arbeitet und was auch das Wohnkonzept von Humanas so besonders macht. Hallo Fabian.
Hallo.
Guten Morgen.
So, Fabian, du bist eigentlich gelernter Journalist. Ich habe ja schon ein bisschen, angeteasert, dass du auch ja, Teil der Unternehmerfamilie hinter Humanas bist, aber vielleicht kannst du uns trotzdem mal ganz kurz erklären, wie du zunächst darauf kamst, in den Journalismus zu gehen und wie du dann doch wieder im Familienunternehmen gelandet bist.
Genau. Also ich bin A, gelernter Journalist, genau, aber studiert habe ich auch mal evangelische Theologie, also mal was ganz anderes. Hat wiederum was mit Menschen zu tun, was jetzt wieder zum aktuellen Beruf oder aktuellen ja, Unternehmung passt. Ja, wie es so ist, wenn man ein Unternehmen hat, ob das ein Handwerksbetrieb ist oder was auch immer für ein Unternehmen, dann freuen sich natürlich immer die Eltern, beziehungsweise die Gründergeneration, wenn die eigenen Kinder irgendwie da mal nachfolgen, mitmischen. Wollte ich nicht. Wollte ich mit 18 überhaupt nicht. Und damals war Humanas relativ klein, Pflegedienst, hat einen Wohnpark betrieben zu dem Zeitpunkt, genau. Und da hätte ich halt irgendwie in die Pflege, also in die praktische Pflege gehen müssen. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen zum damaligen Zeitpunkt. Und so habe ich dann erstmal einen eigenen Weg eingeschlagen. Irgendwann bin ich dann zum Journalismus gekommen, aufgrund meines Studiums an der Uni Leipzig, mit dem Kontakt dort, mit dem Lokal- und Uniradio da und so weiter und so fort. Und hatte ein Volontariat gemacht bei meiner Heimatzeitung sozusagen, also bei der Volksstimme, das kann ich ja auch so sagen. Und irgendwann kam es dann so, dass Humanas immer größer wurde und hat irgendwann auch dann auf die Expertise eines Journalisten beziehungsweise eben einfach diese Expertise ausbauen musste, also einfach ein bisschen mehr Kommunikation, Pressesprecher und so weiter, Öffentlichkeitsarbeit machen musste. Und da hat das halt dann ganz gut gepasst, hatte mein Vater mich auch wirklich überreden müssen, weil es hat mir auch nicht leicht gemacht. Und ja, und so kam es dann auch. Ich habe auch einen klipp und klar gesagt, wenn, dann auch nicht nur die Pressearbeit, sondern auch dann schon ein bisschen mehr und also schon die Perspektive, auch dann mal irgendwann das Unternehmen mit zu übernehmen. Ich habe noch zwei Schwestern, mal sehen, keine Ahnung, was die wollen. Die sind so in dem Alter, wo ich Nein gesagt habe. Also deswegen keine Ahnung, was da so läuft. Aber ja, erstmal ist es jetzt so, seit knapp 2 Jahren, etwas mehr als 2 Jahren, bin ich eben bei Humanas und habe erst einmal vor allem Presse und Marketing das gemacht und jetzt eben auch seit 1,5 Jahren als Prokurist und noch verschiedene andere Aufgaben, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen werden.
Ja, auf jeden Fall. Wie groß ist denn Humanas eigentlich gerade? Kannst du dazu kurz noch was sagen?
Genau, also Humanas ist, wie du schon in der Anmoderation gesagt hast, in Sachsen-Anhalt vertreten. Wir haben 19 Wohnparks aktuell. Nummer 20 wird gerade gebaut. Das ist der 20. Wohnpark, ist der vierte in Magdeburg. Und wir sind vor allem im ländlichen Bereich, also in der Altmark, im Harz vertreten, auch im Süden, also auch in der Nähe von Halle und Dessau haben wir jeweils einen Wohnpark, aber wir sind verstärkt noch im Norden und eben im Harz unterwegs und im Großraum Magdeburg, sage ich mal. Und wir haben knapp 520 Mitarbeitende.
Ja, Wahnsinn. Und es ist ein reines Familienunternehmen, ne?
Genau, also mein Vater hat das mit seiner Geschäftspartnerin, jetzt inzwischen auch Ex-Frau, muss man auch dazu sagen. Es ist eine immer sehr schwierige familiäre Situation, mal zu erklären, wieso weshalb Familien, wenn die anders heißen. Aber ja, das ist ein Familienunternehmen. Die beiden sind die Geschäftsführer und Gesellschafter. Wir haben noch zwei ja, Berater, die uns halt einfach in der Geschäftsführung beraten, also Anwälte, die eben doch so arbeitsrechtliche Sachen machen und auch dann ja, mit gerade Corona, diesen ganzen Sachen mit der Impfpflicht war natürlich wichtig, wenn man auch jemanden wirklich nah hat, der einfach die arbeitsrechtliche Bedeutung erklären kann, was ja nicht ganz eindeutig war. Und dann halt mich als Prokuristen und meine Schwester arbeitet auch schon, da muss ich eigentlich noch dazu sagen, auch schon bei Humanas, allerdings nur als studentische Hilfskraft sozusagen oder als Nebenjob, weil sie gerade ja, kein Studium hat im Moment, also den Studiengang wechselt und deswegen gerade so ein bisschen Leerlauf hat. Und da hat sie gesagt, Mensch, warum nicht, kann ich auch schon mal da anfangen. Vielleicht irgendwann mehr, weiß ich nicht, aber im Moment sind es ich der einzige Vollzeit-Familienmitarbeitende außerhalb von den beiden Gründern.
Fabian, bist du auch die einzige Vollzeitstelle, die sich auch um das Thema Digitalisierung kümmert? Weil du bist ja quasi auch für Digitalisierung bei euch verantwortlich. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen?
Genau, also ich habe vorhin gesagt, ich bin vor allem im Kommunikationsbereich, aber wir kümmern uns auch um einmal New Work und eben doch Digitalisierung. Das gehört bei uns so zusammen, weil die Digitalisierung in unseren Augen hat gerade in der Pflege eben die besseren Arbeitsbedingungen ermöglicht. Und da dann auch im Bereich New Work, dass wenn die Leute das machen können, was sie wirklich wollen. Und wir sind hier, also wir haben jetzt keine Planstelle für Digitalisierung in dem Sinne, sondern es sind mehrere Leute, die sich darum kümmern. Das ist unterschiedlich natürlich einmal auch IT-seitig, logisch. Die IT hatte ja auch ein Wort mitzureden. Aber auch mein Vater und ich kümmern uns beide um die ja, Digitalisierungsstrategie. Dass wir ein papierloses Büro haben, das setzen wir gerade um, was auch immer wieder mal Hürden hat, so Schnittstellenprobleme mit sich bringt. Und ja, in dem Bereich Pflege kümmere ich mich eben gerade um ein Projekt, wo wir eine Dokumentationssoftware oder eine Pflegesoftware mit einem Partner zusammen entwickeln, um eben die Arbeit an der Basis, sage ich mal, in den Wohnparks digitaler zu machen, einfacher zu machen, dass die Leute dann auch Zeit haben für die Pflege, also für die Menschen Zeit haben.
Das ist auch ein, also man kennt das mit den mehreren Hüten im Unternehmen auf jeden Fall aus den Familienunternehmen. Also ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie und da ist es genau das Gleiche, dass man halt mal schnell dann für HR bzw. New York, zuständig, dann auch für Digitalisierung, dann hier noch ein bisschen IT, dann noch ein bisschen Strategie. Also das kenne ich auf jeden Fall gut. Und wir hatten ja auch noch ein paar mehr Schnittpunkte tatsächlich schon. Also nicht wir beiden direkt, aber ich war tatsächlich mal in einem eurer Wohnparks. Man muss sich das eigentlich nicht so vorstellen wie so ein klassisches Pflegeheim, also keine klassische stationäre Pflegeeinrichtung, sondern es ist eher wie, ja, wie ein kleines Dorf eigentlich, also mit so einer bestimmten, ihr habt es auch auf der Website geschrieben, Wabenform und die Leute wohnen da eigentlich noch relativ selbstständig. Also wie ist denn das überhaupt entstanden? Also das habe ich so tatsächlich noch nicht gesehen in den ganzen anderen Einrichtungen, in denen ich schon war.
Genau, also wir sind ein ambulanter Pflegedienst, der eine teilstationäre Tagespflege in den Wohnparks mitbetreibt. Und die Leute sind erst einmal bei uns Mieter. Also sie mieten erstmal eine Wohnung, entweder eine Einraumwohnung oder eine Zweiraumwohnung. Und diese Waben, oder diese Wabe, die du angesprochen hast, ist eben unsere Alternative für ein stationäres Pflegeheim. Also da sind Leute, 28 Leute an der Zahl, die eben erstmal Mieter sind von einer Einraumwohnung und dann den ja, jeweiligen pflegerischen Aufwand eben den Pflegedienst mit dazu buchen sozusagen oder eben natürlich auch von den Kostenträgern abgerechnet, wie eben jeder andere ambulante Pflegedienst auch, aber eben dann einer rund um die Uhr-Versorgung und das zu besseren Konditionen einmal für die Mitarbeitenden als auch für die versorgten Leute, einfach weil wir ambulant sind, sie können sich das ja, rauspicken, beziehungsweise natürlich im Gespräch wird das eben rausgesucht, was sie wirklich brauchen. Es ist eben kein All-Inclusive-Paket in dem Sinne, man muss halt alles bezahlen, nimmt da bloß einen Teil der Leistung in Anspruch, wie im Stationären. Und sie haben halt ja, mehr Freiräume, Selbstbestimmung, sie können viel, viel mehr am Tagesgeschehen, am Alltag mit eingreifen. Wir begleiten sie weiter sozusagen im Alltag. Und in den Zweiraumwohnungen ist es so, dass die Leute einfach auch erstmal dann nur wohnen können, wenn sie sagen, Mensch, gerade im ländlichen Raum, das Haus mit Grundstück ist zu groß geworden, ich möchte aber im Dorf wohnen bleiben und schon mal vielleicht da wohnen, wo ich dann auch mal später irgendwelche Hilfe in Anspruch nehmen kann. Und dann können sie eben in der Zweiraumwohnung mit Terrasse, kleinem Gartenstück und sowas wohnen und dann erstmal ein bisschen Haushaltshilfen in Anspruch nehmen, vielleicht mal mit einkaufen, dann irgendwann mal einen Verbandswechsel, dann diese typischen Sachen, wo man nicht anfängt. Und dann später, wenn es dann mal zu einer Gebrechlichkeit oder einer Pflegebedürftigkeit kommt, dass man sagen kann, okay, sie können auch noch drin wohnen bleiben. Also wir hatten auch schon PG5 in Zweiraumwohnungen versorgt, weil es eben so nah ist. Und auch wenn zum Beispiel jemand, der Ehepartner, die Ehepartnerin mit dort wohnt, geht das auch. Und aufgrund der kurzen Wege ist das halt auch kein allzu großes Problem. Und wir versorgen auch immer in dem Dorf ambulant mit, also in dem Kiez oder im Dorf. In Magdeburg hat er natürlich im Kiez, also Stadtteil, also Olfenstedt zum Beispiel, und nehmen auch da den Tagespflegegäste mit auf. Und ja, und die Kombination ist halt sehr, sehr beliebt. Und die Warmform kommt eigentlich daher, dass man da, ja, mein Vater sagt immer, so eine Räume zur Zwangskommunikation hat. Also man kann halt nicht im leeren Krankenhaus oder stationären Flur sich verstecken, sondern man hat eben sehr kurze Wege, nicht bloß für die Mitarbeitenden, sondern auch für die Bewohnerinnen und Bewohner. Und ja, die sitzen halt dann da oder kommen aufeinander zu reden miteinander. Es hat immer jeder eine Terrasse. Also wir haben zwei Wohnparks, das sind Objekte, die haben wir übernommen von anderen Trägern, da ist es nicht so. Aber unsere gebauten Wohnparks sind immer auch jede Wohnung mit einer Terrasse versehen. Das heißt, man kann sich auch immer dort treffen. Und unsere Zweiraumwohnungen haben auch in der Mitte so einen Laubengang, dass man eben doch dann nicht gleich in die Kälte rauskommt, sondern auch da nochmal Sitzgelegenheiten hat, wo man einfach kommunizieren kann, wo man reden kann. In einem Wohnpark sagen die Kolleginnen immer, ja, da kann ich gar nicht rausgehen. Ich muss immer gleich noch irgendwie Eierlikör mittrinken, weil sie immer draußen sitzen und Eierlikör trinken, die Damen und Herren. Und das ist halt so eine Kleinigkeit, wo ja, das ist halt etwas Besonderes. Und diese Plattform oder diese Wohnparks, das nutzt es eben doch aus. Und da müssen wir halt noch schauen, dass einfach die Leute eben dann auch gut versorgt sind, dass die Leute dann auch, da kommen wir in Richtung New Work, eben auch die Leute haben, die versorgt werden können, also dass die Mitarbeitenden da sind. Und deswegen versuchen wir mehrere Wege, einmal in der Pflege neu zu, dass die Pflege anders organisiert ist, aber eben auch die Mitarbeitenden drumherum anders gestrickt werden können, sozusagen.
Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr hohen, sehr qualitativen Pflegequalität an. Fabian, das Thema Gehalt. Ich meine, bei euch auf der Website steht das ja auch drauf. Ihr könnt bessere Gehälter zahlen als die Konkurrenz, eben aufgrund dieser, dieser Wohnform, auch dieser Einnahmen, also dieser Erlösquellen, die ihr habt. Kannst du dazu etwas erzählen? Also seid ihr da, also kann ich mir jetzt vorstellen, dass ihr da übertariflich bezahlt oder wie seid ihr da aufgestellt? Weil es ist ja schon eine sehr effiziente Form, die ihr betreibt.
Genau, also wir bezahlen übertariflich. Wir haben auch gerade, keinen Moment, am 7. Juli, das ist glaube ich letzte Woche Donnerstag gewesen, ja, hatten wir ein Mitarbeiterfest. Wir haben jedes Jahr eine große Mitarbeiterfeier, das ist meist im Sommer, weil man da natürlich besser feiern kann. Das ist aber auch schon im Winter als so Winter- oder Neujahrsempfang. Und da verkünden wir immer irgendetwas Neues. Also wir hatten mehr Urlaubstage, weniger Wochen Arbeitszeit. Also bei uns zum Beispiel ist es eine 36-Stunden-Woche, auch in der Pflege. Das hat natürlich zur Folge, dass die Leute mehr Freizeit haben im Jahr. Das sind, wenn man es hochrechnet, sind das 23 Tage mehr, ja, Freizeit, Urlaub, das ist immer falsch, aber einfach mehr Zeit, so, wenn man es runterrechnet. Da müsste man halt in einer normalen 40-Stunden-Woche oder 40-Stunden-Vertrag müsste man halt 53 Urlaubstage haben, so roundabout im Jahr, damit man auf die gleiche Freizeit kommt, wie wenn man bei uns mit einer 36-Stunden-Woche arbeitet. Und wir haben eben höhere Löhne und bei dem letzten Donnerstag, am 7. Juli, haben wir eine Lohnerhöhung verkündet, dass eben zum Beispiel, ich kann mal ganz kurz spicken, ich habe nämlich gerade das alles vorbereitet, dass eben zum Beispiel eine Fachkraft bei uns einsteigt mit, muss ich ganz kurz schauen, 18,67 Euro. Und das sind knapp 2 Euro mehr pro Stunde, die sie haben als vorher. Und das ist halt auch den Übertarif als auch über den Vergleich. Also der bundesweite Durchschnitt in der Pflege über alle Qualifikationen hinweg, natürlich, klar, die Pflegefachkräfte ziehen es nach oben, die Hilfskräfte nach unten, sind immer so 15 Euro oder sowas. Und da sind wir halt dann deutlich drüber. Und das eben auch bei allen anderen Qualifikationsstufen, Gehaltsgruppen, und wir haben es auch transparent auf der Homepage. Also da kann jeder selber gucken, wenn ich Pflegefachkraft bei Humanas bin und Einstiegsgehalt eben 18,67 Euro habe und wenn ich dann ein Jahr mindestens da bin, verdiene ich halt einfach dann entsprechend 19,65 Euro zum Beispiel. Oder eben, wenn man erfahrener ist, 20 Euro, wenn man eine Spezialisierung hat, sind es über 20 Euro die Stunde und so weiter und so fort. Also das kann jeder schauen, ob Hilfskraft ungelernt, also komplett ungelernt oder Helfer oder im Fachkraft, was er verdient. Und die ganzen Sonderleistungen mit Kita-Zuschuss, Gesundheitsprämie und sowas und so fort. Das ist halt alles transparent da, weil wir müssen damit ja auch transparent umgehen und wollen auch damit transparent umgehen und zahlen eben auch zum Beispiel die maximal höchsten Zuschläge, die es halt gibt, was auch nicht alle machen. Toll. Also alles, was eben steuerfrei geht, packen wir drauf sozusagen und kümmern uns auch um die Leute, auch mit BGM-Maßnahmen, also betrieblichen Gesundheitsmanagement, was natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, mich eingeschlossen, auch gern mit so Massagen verbringen würden, aber natürlich nicht immer eine Massage ist, sondern auch ein Rauchentwöhnkurs zum Beispiel. Also, betrifft mich jetzt nicht, aber betrifft und andere. Oder eben auch Sport in dem Sinne natürlich. Und das ist nicht bei jedem, das haben wir bei Umfragen immer wieder gemerkt, dass das nicht so gut abschneidet, weil es halt auch manchmal, ich sag mal, nervt, wenn man sich bewegen muss. Aber wir wollen natürlich, dass Leute gesund bleiben, dass sie sich auch gesund ernähren und.
Ja, gibt ja auch halt Umsatzprämie, steht hier, ne? Gibt ja auch noch dazu, bis zu 600 Euro pro Jahr. Also das, was du erzählst, Fabian, ist ja, das hört sich ja wirklich sehr gut an, weil in der Pflege ist es ja oft so, es ist ja nicht primär das Gehalt, was wirklich im Fokus steht. Es sind doch die Arbeitsbedingungen, quasi auch der Umgang miteinander, die Führungskräfte, die Kultur, auch dieses emotionale, dynamische, ne, was einfach in der Pflege existiert. So wie du das beschreibst, hört sich das ja bei euch sehr strukturiert, sehr modern, sehr den Bewohnerinnen auch zugewandt, sehr entlastend, sehr wertschätzend, sehr gut bezahlt. Ich frage mal ganz plump, habt ihr ein Personalproblem momentan oder strömen die alle durch die Tür, weil sie sagen, tolle Arbeitgeber?
Also was heißt Personalprobleme, das wäre gelogen, aber klar, es gibt ein, zwei Standorte, wo es halt ein bisschen hakt. Das ist halt immer so. Das liegt aber auch nicht unbedingt an den Bedingungen, sondern auch vielleicht an dem Standort. Es gibt immer so spezifische Dinge, die halt eine Rolle spielen. Aber im Großen und Ganzen kommen die meisten Bewerbungen auch rein über Empfehlungen von bestehenden Mitarbeitenden. Die sagen, Mensch, bei uns ist doch toll, was du gerade angesprochen hast. Ja. Und wir versuchen, diese Dinge, die ja von Anfang an da waren bei Humanas, auch eben jetzt mit dem Wachstum, also mit 19 Wohnparks, der 20. entsteht, gerade auch die nächsten 10 oder wie auch immer. Es sind halt einige noch in Planung. Das ist auch schon auch kein Geheimnis. Das wissen natürlich erstmal alle Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch in den Medien, lokalen Medien ist das auch immer wieder bekannt, weil sobald irgendwo Humanas in einem Ort oder im Dorf oder in einer Gemeinde auftaucht, wird natürlich sofort nachgefragt, wann ist es fertig, wann kann ich einziehen und auch wann kann ich da anfangen zu arbeiten. Und ja, wir sind da guter Dinge, dass eben auch diese Wertschätzung, diese Kultur und so weiter und so fort eben auch in den nächsten Jahren weiter genau leben können. Und da ist auch, das ist auch eine große Hürde, weil mit dem Wachstum kommen eben auch so ein, zwei Sachen, die wir halt vorher nicht in dem Ausmaß bedacht haben. Und eigentlich sind wir keine so Freunde von viel zu vielen Regeln und Dingen, die man aufschreiben muss. Aber gut, bei 520 Kolleginnen und Kollegen ist halt auch so ein bisschen, da muss man überlegen, Mensch, geht das noch? Geht das nicht, muss man es vielleicht auch mal aufschreiben. So blöd das klingt, oder einfach ein paar mehr Regeln, auch wenn wir da kein dickes, fettes Regelbuch haben wollen. Also ein, zwei Sachen, Vereinbarungen, auch jetzt mit 19 Wohnparks, wie mit Medikamenten umgegangen wird, all das, was halt irgendwie bei wenigen Leuten, noch gerade im Ambulanten, irgendwie immer so funktioniert hat, müssen wir dann schauen, okay, welche Regeln müssen wir treffen, damit eben diese Dinge nicht passieren, auch damit wir uns absichern als Unternehmen. Weil wir eben doch ein relativ großer Player sind. Also einer, wenn nicht sogar der größte Pflegedienst in Sachsen-Anhalt, weil so viel Versorgung, wie wir haben, das DAK sind als Beispiel, sind ja immer regionale Verbände oder Kreisverbände oder Ortsverbände, die es machen. Wir sind halt in ganz Sachsen-Anhalt tätig. Und ja, das ist eine große Herausforderung, damit diese New Work-Elemente eben auch Bestand haben. Und da arbeiten wir eng mit unseren Kolleginnen aus dem Personal Management zusammen, als auch natürlich mit den PDLs, also mit den Pflegedienstleitungen, weil das sind unsere Führungskräfte dort und die schulen wir auch. Also wir wollen die auch dahin bringen, dass sie eben diese ganze Kultur auch in den Wohnpark bringen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir Pflegedienstleitungen aus dem eigenen Stall, sage ich mal, rekrutieren, und wir nennen sie Goldfische, das kann jeder, wer möchte, wir haben unseren Goldfischbecken sozusagen, oder einfach ein intensiver Austausch, eine Kommunikationstrainings und so weiter und so fort stattfinden, damit die Leute halt einfach diese Dinge lernen, die sie halt in der PDL-Weiterbildung nicht unbedingt lernen, sagen wir es mal so.
Du hast ja gesagt, die meisten neuen Mitarbeitenden kommen bei euch über Empfehlungen. So, also aufgrund der guten Arbeitsbedingungen, aufgrund des guten Gehaltes. Welche Rolle spielen andere Personalmarketing, ich sag mal Plattformen, also zum Beispiel das Thema digitales Marketing, nutzt ihr das schon viel für euer Recruiting oder ist das eher noch untergeordnet?
Nee, wir nutzen es, Auf jeden Fall. Also bei sozialen Medien natürlich haben wir Werbung, wir bewerben unsere Stellenanzeigen. Wir nutzen LED-Screens, natürlich auch aufgrund unseres Engagements im Regionalbüro, natürlich auch die Möglichkeiten, die es da gibt. Und ja, so diese klassische Print-Sachen, das machen wir nicht mehr. Das ist einfach zu
Okay.
teuer. Der Effekt ist gleich null. Wir investieren es eben lieber in Online- oder Digital-Marketing. Aber der Erfolg ist halt einfach, ja, die Empfehlungen. Und das ist halt so ein bisschen auch diese, wenn wir jemanden Neues im Unternehmen haben, ob im Wohnpark oder nicht, dann sind halt alle anderen, von mir aus 20 an dem Standort, sind ja unsere Botschafter in dem Sinne. Also einmal nach außen, dass sie eben dann Humanas eben auch bekannt machen und auch einfach drüber reden. Oder klar, wenn es den Leuten gut geht, reden sie auch drüber. Und auch nach innen, nach dem Motto so, dass eben den neuen Kolleginnen und Kollegen eben auch sagen, ja, okay, du hast das und das bisher gemacht, aber wir machen das hier so und so, das läuft bei uns so und so, weil wir eben etwas anders sind. Das Konzept eben ein etwas Besonderes als anders ist als bei einem an stationären oder ambulanten oder wie auch immer. Und das ist eben der große Unterschied und das können am allerbesten die Leute vor Ort werben oder bewerben oder
Ja,
halt
das
sagen.
stimmt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, das merken wir ja auch. Es gibt kein stärkeres Marketingmittel als die Empfehlung. Und dein Marketing kann noch so gut sein, auch egal ob online oder Print oder was auch immer, wenn das zugrunde liegende Angebot, ob das jetzt als Arbeitgeber ist oder ob das jetzt als Produktanbieter ist, halt schlecht ist. Dann bleiben die Leute nicht oder also gehen halt gar nicht drauf ein. Das heißt, dann verbrennst du einfach nur die Werbegelder, ohne dass irgendjemand mal bei dir hängen bleibt, einfach nur, weil das zugrunde liegende Produkt oder das zugrunde liegende Angebot beschränkt ist.
Das stimmt, ja. Ich habe eine Frage, Fabian. Bei 19 Standorten und so vielen Mitarbeitern, ja, ist es auch ganz wichtig, dass man da auch ein sauberes Onboarding hat, einen Welpenschutz, ja, dass man die Leute auch in den Arbeitsalltag begleitet. Habt ihr da, also weiß nicht, gibt es ja bei euch digitale Onboarding-Systeme? Wie holt ihr die Leute ins Boot vom ersten Arbeitstag von Hospitation etc., die ersten Wochen, Monate? Gibt es da bei euch ein bestimmtes Konzept, was ihr verfolgt?
Also wir haben ein Onboarding, ja, das ist aber noch analog. Also es gibt einen Plan. Also jeder Mitarbeitende, der hier anfängt, kriegt einen Einarbeitungsplan für die ersten, je nach Qualifikation, 4 bis 6 Wochen, auch Monate, über Monate hinweg. Also gerade bei Pflegedienstleitungen ist natürlich ein bisschen komplexer, die ganze Abrechnungsthematik, weil teilweise die Pflegedienstleitungen auch noch nie abgerechnet haben, wenn sie zu uns kommen, weil in den Pflegediensten das oftmals Verwaltungskräfte machen. Bei uns rechnen die PDLs selbst ab. Das sind eben Schulungen, die sie machen müssen und natürlich auch den Wohnpark kennenlernen und. Es gibt halt für jeden einen bestimmten Plan. Und zum Beispiel ist der erste Arbeitstag immer von 9 bis 12, um halt erstmal alles kennenzulernen, diese ganzen bürokratischen Sachen abzuarbeiten. Und wir entwickeln gerade mit einem Forschungsprojekt mit der Uni Magdeburg, ja, mit der Uni Magdeburg, auch ein, ja, Onboarding oder daraus resultierend ein Onboarding. Was aber natürlich nicht erst damit beginnt, wenn die Leute anfangen, sondern auch schon vorher, so ein, ja, Interview, Pre-Onboarding-Phase, dass man sagt, okay, wir wollen auch die Leute, die sich bei uns bewerben, gerade auch die Fachkräfte, ja, wirklich ja auch auf uns perfekt zugeschnitten haben in dem Sinne. Also schauen wir, dass wir vorher schon über Interviews, über Fragen herausfinden, ob die Person überhaupt passt, weil das Konzept so besonders ist. Und dann geht es halt los. Dass man sich auch nochmal vorher meldet, je nachdem, wie kurzfristig das auch ist. Manchmal geht das relativ schnell, wenn es halt jetzt auf ein paar Wochen ist, zum Beispiel in der Verwaltung verstärkend ab 1. September eine Kollegin, dann hat sie natürlich jetzt noch 5 oder 6 Wochen Zeit. Dann werden wir natürlich auch mal Kontakt halten, ist ja ganz klar. Und auch die neue Kollegin hat dann einen Einarbeitungsplan. Und in jedem Wohnpark, egal ob Helfer oder nicht, es gibt einen Plan, der wird durchgezogen, der ist abgestimmt, auch zwischen den verschiedenen Fachbereichen. Die Leute kommen auch dann zentral immer in unser Headquarter, kriegen Schulungen und.
Ja, das, was du sagst, ist schon richtig. Also man sollte die Leute nicht nur in der Hospitation am ersten Arbeitstag abholen, sondern weit vorher. Ja, wir nutzen dafür auch digitale Recruiting-Systeme, Mitarbeiter-Apps, Onboarding-Apps. Da gibt es ja heute alle möglichen technologischen Hilfsmittel, die man sich da zur Verfügung stellen kann. Aber es stimmt
Genau, und
schon.
das wollen wir halt noch machen. Genau, da wollen wir halt noch hin, dass das eben auch digital abgebildet werden kann. Das ist noch in der Entwicklung, da sind wir noch dabei. Und natürlich die Leute, die bei uns anfangen, haben eben immer einen Plan. Sie kriegen auch immer vor Ort einen Mentor gestellt, also eine erfahrene Pflegekraft oder Pflegefachkraft, das ist ganz unterschiedlich. Das muss auch nicht immer Praxisanleitung in dem Wohnpark sein, sondern halt einfach nur jemand, der das Unternehmen gut kennt und schon lange genug dabei ist, bekommt eben auch immer ja, einen neuen sozusagen zur Seite gestellt, um dann mal oder andersrum, um halt die Dinge zu erklären und auch wirklich ausführlich die Schichten zu begleiten, dass auch die Leute die Bewohner kennenlernen, weil unsere Wohnform ist auch daraus ausgelegt, dass die Bewohner länger bei uns sind. Klar, in den Waben, also in dem wirklich der klassischen Alternative zum Pflegeheim, ist auch die Verweildauer teilweise nur wenige Wochen, Monate. Das macht keinen Unterschied zu einem stationären Pflegeheim. Das ist völlig egal. Auch wenn die Versorgung eben gleichwertig ist, trotzdem können die Leute eben auch einfach aus dem Krankenhaus kommen und dann nur wenige Tage oder Wochen da sein. Aber gerade in Zweiraumwohnungen, wenn da Versorgungen sind, das sind ja eher noch relativ rüstige Rentnerinnen und Rentner. Da muss auch der Kontakt hergestellt werden. Auch vor allem auch in den ländlichen Bereichen, in der Region, dass man dann auch im Dorf vernetzt ist. Und diese ganzen Dinge, da kommt jeder Neue, kommt da mit rein, muss eben auch da ja, einen gewissen Mehrwert mitbringen und liefern und auch das Konzept mittragen. Dass auch jeder ist der Botschafter. Und das muss auch nicht immer die PDL sein, das kann auch einfach jemand sein, der aus dem Dorf kommt. Wenn die PDL halt nicht aus dem Dorf kommt, dann ist das halt jemand anderes, der das Gesicht so ein bisschen ist und den Kontakt zum Verein hält und. Also wir unterstützen da immer gegenseitig. Wir sind halt in jedem Wohnpark oder jedem Standort eigentlich ein kleines Unternehmen. Aber es sind immer so 20, 25, vielleicht immer, je nachdem, jetzt ein bisschen größer, ein paar Leute mehr. Und die sind halt in dem Wohnpark oder in dem Wohnort, im Standort vernetzt und verwurzelt. Und dann ein Dorf weiter ist ein anderer Humanas Wohnpark genauso verwurzelt. Also das ist, und da nehmen natürlich alle Kolleginnen und Kollegen mit. Die müssen halt dann da auch mit ran, sozusagen. Ne? Also da ist dann keiner vorgefeilt.
Ja, guter Quartiersgedanke auf jeden Fall.
Genau.
Du sag mal, du hattest ganz am Anfang, als Giovanni schon mal deinen Verantwortungsbereich angesprochen hat, ein ja doch recht spezifisches Thema angesprochen. Und zwar, dass ihr gerade eine eigene Software entwickelt. Das heißt, gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr bisher, ich sag mal, für Tourenplanung, Dienstplanung, Pflegedokumentation und Co. auf normale Branchensoftware sozusagen, also so Standardsoftware setzt und jetzt wirklich versucht, eine Software individuell auf eure eigenen Prozess- und Unternehmensstrukturen entwickeln zu lassen?
Genau, also wir haben im Moment Standardsoftware im Einsatz gehabt, auch immer in den vergangenen Jahren im Einsatz gehabt, aber sind da immer an Grenzen gekommen, einfach aufgrund unserer hybriden Wohnform, weil wir eben die ambulante Versorgung haben und die Tagespflege, weil es alles kombiniert ist. Es ist eben nicht so, wie man nur eine Tagespflege hat und dann vielleicht auch noch einen ambulanten Dienst, der durch die Stadt fährt und dann eben einige Leute irgendwie in die Tagespflege holt, sondern bei uns ist es halt sehr, sehr eng vernetzt. Also man hat morgens oder bis 8 Uhr morgens die ambulante Versorgung ganz normal im Wohnpark und dann geht der Bewohner also aus der Wabe, die 28, gehen dann in die Tagespflege über. Das heißt, wenn sie dann irgendwelche Angebote wahrnehmen, Alltagsbegleitung, wie auch immer, ist das eben Tagespflegeleistung, auch da Medikamentengaben und solche Dinge. Und dann gehen sie eben um 16 Uhr wieder in den ambulanten Dienst über. Das ist erstmal jetzt kein Hexenwerk, aber es ist im Leistungsrechner natürlich ein riesiger Unterschied. Du musst da verschieden abrechnen und so weiter und so fort. Ein ambulanter Dienst kann ja aber trotzdem auch in dieser Zeit tätig sein, wenn er eben in der Wohnung ist. Und da haben wir eben keine vernünftige Software gefunden, die es dokumentiert, wo man das alles vernünftig planen kann, weil viele Software gehen halt davon aus, es gibt entweder den ambulanten Dienst oder die Tagespflege. Das ist auch gerade bei der Personalplanung ist das eben das Problem, in Anführungsstrichen. Und unsere Kolleginnen und Kollegen merken das jetzt nicht. Ob sie nun gerade für die Tagespflege arbeiten oder für den ambulanten Dienst, ist völlig egal. Es kommt auf die Leistung an, die sie erbringen und wo sie sie erbringen auch. Und das ist eben so ein bisschen die Krux gewesen. Und wir wollen es halt auch viel, viel stärker noch automatisiert haben. Das sind, wenn einmal die Maßnahmenplanung, die Leistungsplanung, die Tourenplanung eben erfolgt ist, dass man dann auch daraus dann einen automatisierten Dienstplan erstellt, weil man weiß ja, okay, die Tour, so und so ist sie. Dafür brauche ich die und die Qualifikation und dafür habe ich die und die konkrete Person. Und das kann auch eine KI machen. Da haben wir schon ein, zwei Gedankenexperimente gemacht, weil im Grunde es ist keine große Herausforderung. Es muss bloß halt praktikabel umgesetzt werden. Und da versuchen wir einfach dann dadurch in unsere Pflegedienstleitung zu entlasten. Vor allem natürlich die Verwaltung, also die verwaltende Pflegedienstleitung bei uns, das ist halt ein sehr, sehr verwaltender Job, die PDL, dass sie einfach dann mehr Zeit hat, auch eben zum Weiterentwickeln ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und generell wollen wir Klickleistungen sozusagen haben, dass sie, wenn die Leute rumgehen mit einem Tablet oder Handy oder was auch immer das ist jetzt noch nicht entschieden, weil wir brauchen erstmal die Software, um zu wissen, was wir für ein Endgerät dann haben. eben auf allen gängigen Geräten laufen und das auch möglichst so wie auf einem Handy mit Apps halt, dass man sagt, okay, du kennst halt diese Umgebung schon und musst dann bloß, wenn die Leistung erbracht ist, einen Klick machen und damit ist dann auch das gekürzelt sozusagen. Das sind auch die Dokumentation alles entweder mit Sprache, also wie ein Diktiergerät halt hast und das übersetzt in Text oder man zumindest Textbausteine hat, weil im Großen und Ganzen, man schreibt ja jetzt nicht ständig irgendwas Neues, sondern man schreibt ja bei den 28, wenn das bei uns in der Wabe sind, Bewohner und Bewohner ja immer wieder die gleichen Dinge, nur halt bei 28 Leuten. Wenn man es halt immer wieder Chats gerade von, keine Ahnung, 12.30 Uhr, 13 Uhr bis 14 Uhr bis Dienstschluss macht und eine Stunde lang aufschreibt, ja, oder am Computer eintippt, ist halt auch, wir haben eben bloß ein, zwei Rechner pro Wohnpark, dann ist eben der Rechner blockiert und dann bleibt das liegen und so kann man es ja leichter am Handy machen, auch ja, automatisierter einfach. Und das ist halt die Herausforderung.
Fabian, darf ich mal eine ganz, ganz direkte Frage stellen? Wie viel Budget investiert ihr oder stellt ihr bereit, um diese Software zu entwickeln? Das würde mich mal einfach interessieren.
Also schon eine relativ hohe Summe und wir versuchen natürlich auch Fördermittel zu bekommen. Es gibt ja über die Sozialgesetzbücher die Möglichkeit, Digitalisierung in der Pflege zu fördern und das wollen wir natürlich damit auch machen. Aber es ist schon eine sehr hohe Summe, es ist nicht bloß 100.000 Euro, es ist schon etwas mehr.
Ja, das dachte ich mir fast. Das ist ja auch der Grund, warum eben so viele Pflegeeinrichtungen auf Standardsoftware setzen, weil man da zumindest, also die Annahme ist ja, der Softwareanbieter, der entwickelt das einmal und kann es dann eben an mehrere Kunden verkaufen, deswegen wird der Gesamtpreis günstiger. Gut, bei manchen Anbietern fragt man sich dann auch, okay, wo genau ist jetzt die Vergünstigung, weil die einfach schweineteuer sind. Genau. aber wahrscheinlich muss man dann einfach gegenrechnen mit der Zeit, die man dann am Ende des Tages in der Verwaltung und auch in der Pflege mitunter spart. Und der Marc Bennerscheid, der vor einigen Folgen auch bei uns hier war, der hat eigentlich genau das Gleiche gesagt. Der war ursprünglich auch mal Inhaber von einem großen Intensivpflegedienst und hat halt gesagt, naja, dann sind dann immer die ganzen Pflegedokumentations- und Tourenplanungs- und Softwareanbieter eben zu ihm gekommen, haben ihnen eine Lösung gezeigt, die eigentlich nur so halb zum Unternehmen gepasst hat, und dann musste man immer das Unternehmen um die Software bauen und nicht die Software ums Unternehmen, und das fand er halt auch immer sehr schade und eigentlich sehr kontraproduktiv, und deswegen finde ich das einen super spannenden Schritt, dass ihr einfach gesagt habt, nee, okay, uns reicht es ja jetzt so ein bisschen, wir bauen eine Software, die komplett auf uns angepasst ist und nehmen dieses Investment dann eben im Kauf, um hinten raus dann eben die Früchte zu ernten. Also das, genau. Das sieht man auch nicht oft.
Und da wollen wir natürlich auch dann sagen oder hoffen natürlich auch darauf, dass dann eben andere Anbieter, also Pflegedienste und so weiter, eben auch diese Software irgendwo mal nutzen können, weil sie vielleicht dann intuitiver ist als andere, weil sie eben mehr bietet als andere und dann eben auch so oft gebaut ist, dass es einmal Unternehmen oder Pflegediensten, wie auch immer, eine Hilfe ist, die so gestrickt sind wie wir, aber auch eben dem klassischen ambulanten Dienst. Und wenn da eben viel KI drin ist, dann hilft es auch dem klassischen ambulanten Dienst, wenn eben der Dienstplan schon mal automatisierter gestaltet wird oder eben die Dokumentation viel, viel einfacher ist, als wenn man es jetzt von Natur in die Station kommt, in die Homebase sozusagen, um dann nochmal alles zu dokumentieren und zu machen und zu tun. Und dann versuchen wir, dann schauen wir, dass es einfach eine Hilfe ist. Und das ist auch das Allerwichtigste. Wir wollen ja nicht, dass die Leute am Ende die Geräte nutzen und alles schön digital haben und dann unterm Strich bleibt eine VZK übrig, in Anführungsstrichen. Also die ist eigentlich zu viel da. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen die Leute ja den nicht rausschmeißen oder keine Ahnung was machen, um Gottes Willen, sondern die sollen ja entlastet werden. Und das ist auch in die Köpfe, das ist auch schwierig, auch diesen Change in den Köpfen beizuführen, dass sie sagen, auch wenn wir eine digitale Tourenplanung haben und, das heißt ja nicht, dass wir euch damit nerven wollen oder euch damit ärgern wollen, sondern wir wollen euch entlasten. Es ist eine Erleichterung, ein Zeitgewinn, den ihr dann nutzen könnt, um halt mit den Leuten was zu machen. Ob dann ein Eis essen gehen einmal mehr ist oder wie auch immer. Wir können ja oder ins Dorf ziehen, Einkaufsfahrten, wie auch immer. Oder einfach nur quatschen, einfach nur mit den Leuten zusammensitzen, Zeitung lesen, reden, eben den Alltag viel, viel besser begleiten können, weil eben dann der ganze bürokratische Rattenschwanz viel, viel, viel geringer ist. Und das trifft die Pflegehilfskraft wie auch die Fachkraft und die PDL. Wir wollen ja damit kein Personal sparen, sondern nur es den Menschen besser einsetzen, sozusagen.
Wie empfindest du da die Herausforderung, die Menschen zu überzeugen, dass sie auch die Software nutzen? Also ich meine, es ist jetzt noch nicht, die Software ist noch nicht da, klar, aber wir machen oft die Erfahrung, dass wir halt auch bei, ich sag mal, älteren Mitarbeitenden, die schon über 50, 55, 60 sind, die dann sagen, nee, sorry, aber das ist mir dann ein bisschen zu schwer, weil es ja auch wirklich tatsächlich so ist, wenn man sich so die Software anguckt, einfach zu bedienen sind die nicht, ein bisschen Einarbeitung ist da. Wie nehmen eure Mitarbeitenden so die aktuelle Lage, weil sind die alle sehr affin gegenüber, freuen die sich auf die neue Software?
Das ist jetzt genauso, also sie, das ist, glaube ich, der Unterschied zu allen anderen Bereichen, wie auch immer. Sie, also die Kolleginnen und Kollegen wissen, dass wir das machen, aber sie haben jetzt noch keine Ahnung, was das für sie bedeutet am Ende. Mhm. Aber da wollen wir allein schon aufgrund der Softwarebedienung natürlich die Hürden und Ängste nehmen, dass es eben schon mal da, dass man sehr einfach ist, deswegen auch dieses Handy-affin oder Handy typisch auch Optik, in der Optik und so weiter, weil ein Smartphone, naja, vielleicht nicht alle, aber doch ein sehr, 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 sehr großer Teil. WhatsApp und Co. können alle irgendwo. Aber es geht natürlich dann schon weiter. Und wir hatten als Beispiel letztens eine Social-Media-Schulung, weil ja auch aus den Wohnparks Leute unsere Social-Media-Kanäle mit, zumindest mit Inhalten und geben sollen und füttern sollen und so weiter. Und da waren eben dann auch Kolleginnen dabei, wo man eben dann, die einen waren total affin, die machen das schon selbst, haben schon TikTok und keine Ahnung was. Und die anderen haben sich bei Facebook gerade abgemeldet, so nach dem Motto. Also es ist halt wirklich ein riesiger Unterschied. Und das ist eben auch in der Digitalisierung und auch in der Nutzung der digitalen Medien so und auch der Geräte. Und da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, um eben einfach den Leuten zu erklären, was es bedeutet. Und wir hatten vor einiger Zeit Handys, eine digitale Tourenplan mit unserem jetzigen Softwareanbieter eingeführt. Also die Option gab es da schon, wir haben es bloß nicht genutzt, die haben wir jetzt angefangen zu nutzen. Und in dem einen Wohnpark hat die PLS den Leuten erklärt in ihrem Team und die sind Feuer und Flamme. Und die wollen das auch, weil sie merken, es ist besser, aber es dauert natürlich. Wir müssen erstmal den Schalter bei den Köpfen, bei den PDL-Köpfen umlegen, damit die das richtig in das Team transportieren. Und da versuchen wir zu begleiten, da müssen wir auch stark begleiten, eben aus dem Bereich des Management, gut, bei uns heißt das Management Referenten, aber das ist im Grunde ist das halt eine, das sind das Coaches, Begleiter eben für die PDLs. Und da müssen sie halt stark arbeiten, weil wir sonst natürlich Probleme bekommen. Und das bringt nichts von oben herab, top down, weil wenn sie abschalten im Wohnpark, egal bei welcher Thematik, haben wir nichts gewonnen. Und das ist gerade bei Digitalisierung in der Altenpflege ein riesiges Thema.
Ja. Eine Frage habe ich aber noch, die muss ich unbedingt stellen. Digitalisierung im Bereich Pflegesoftware ist das eine. Wenn ich mir so das Thema Wohnpark anschaue, betreutes Wohnen, da gibt es ja mittlerweile auch Assistenztechnologie, die dort eingesetzt wird, die natürlich auch mit der Pflegesoftware korrespondiert und dann Daten dort reinzieht. Ist das alles mitbedacht? Also baut ihr auch die Digitalisierung im betreuten Wohnen, in Wohnparks weiter aus, die sich dann quasi in der Pflegesoftware wiederfinden? Oder wie bringt ihr beides auf einen Nenner?
Also diese, also sagen wir so, diese gesamte Digitalisierung ist einmal die Software an sich, also der Pflegealltag digitaler wird, aber ja auch die Kommunikation mit anderen Leistungserbringern wie Physiotherapeuten, also Krankenhausentlassungsmanagement, diese ganzen Sachen. Damit also, da entwickeln wir natürlich gleich, dass eben die Schnittstellen funktionieren. Auch da ist es ja ungeahnt schwierig. Das Entlassungsmanagement ist halt auch wieder so schwierig, weil es gibt halt verschiedene Anbieter. Wenn man bei dem einen registriert, ist das Krankenhaus X, dann ist das andere Krankenhaus wieder bei dem anderen. Und na, das sind so Dinge, die nerven, die auch irgendwie komisch sind, aber gut. Dann haben wir eben verschiedene Wege, die wir natürlich bedenken wollen, dass die Schnittstellen erstmal überhaupt kein Problem sind. So. Wir wollen, dass die Leute daran andocken können, sozusagen. Und was Assistenzsysteme angeht und so weiter und so fort, ja, da wollen wir auch noch hin, dass eben auch ein digitaler Wohnpark sozusagen entsteht. Das gibt ja schon 1000 Möglichkeiten, diese intelligenten Teppiche, wenn man halt zu lang irgendwo da drauf liegt, dass es einen Alarm gibt und solche Sachen. Aber da haben wir ja auch so ein bisschen die Hürde, dass das ja erstmal nur Wohnungen sind, die wir vermieten. Und bei einem stationären kann man es halt vielleicht etwas leichter eben den Patienten und den Bewohnern anbieten. Wir vermieten eine Wohnung und dann müssen wir halt gucken, wie wir es halt dann individuell auch machen können. Aber das sind halt alles Überlegungen, die denken wir mit. Und klar, irgendwann soll es eben digitaler werden. Und digitaler heißt auch nicht im Sinne von Pflege, Robotik und so weiter und so fort. Ein bisschen aufpassen. Also mit digitalen Geräten, ja, da ist die Affinität schon da. Aber die Generation, die damit aufgewachsen ist oder das adaptiert hat, kommt hier erst noch. Also da müssen wir auch schauen, wenn jetzt jemand dement ist, der kennt teilweise noch nicht mal einen Fahrstuhl oder eine Rolltreppe, weil sie halt in dieses Alter zurückfallen, wo sie Teenager waren, wer heute dement ist, vielleicht 70, 80, war irgendwann so nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Alter und da gab es ganz wenige Rolltreppen. So. Und deswegen kann man natürlich immer auch wunderbar Leute damit ja, verängstigen, wenn man halt irgendwo einen Fahrstuhl in dem Gebäude hat, weil sie das nicht wissen, wie sie es bedienen sollen, deswegen gar nicht rausgehen. Und da ist eben auch die Digitalisierung, muss eben auch vorsichtiger sein. Also man darf halt nicht so ein Overengineering betreiben, wo alles reinhaut und dann die Leute am besten gar nicht damit klarkommen können. Und da versuchen wir halt so einen Weg zu finden und Assistenzsysteme, da gibt es Überlegungen und natürlich dieses typische, ja, wir heben irgendjemanden hoch mit einem Roboter, klar. Warum nicht? Also das ist auf jeden Fall, das ist eine Erleichterung für jeden. Also das ist, warum sollte man es nicht nehmen? Warum soll man sich dazu zwei zu abrappeln, wenn man es auch ganz einfach haben kann? Also diese Dinge auf jeden Fall und ja.
Automatisierung, Standardisierung, das sind so wahrscheinlich die ersten Prozesse, die vorgelagert werden müssen, ne? Dass man auch den Pflegealltag ein bisschen erleichtert, auch damit die Pflegequalität erhöhen kann. Das hast du eben auch schon als Beispiele genannt, das bei der Pflegedokumentation. Ne? Auch da kann man sehr viel standardisieren, weil immer dieses Abtippen, man sieht ja die Leute, wie sie sich immer abrackern. Eigentlich ist es gar nicht ihr Job, da irgendeine Tabelle irgendwas reinzukloppen mit einer Tastatur, die man gar nicht richtig bedienen kann, das, oder einem Computer, der 10 Jahre
alt ist. Genau, die Freude daran ist auch, genau, die ist halt auch gering. Also die tippen mit ein, zwei Fingern, weil sie wollen es nicht. Die wollen raus an die Menschen, an die Patienten oder an die Patientinnen oder Bewohner, wie auch immer. Und nicht halt irgendwie am Rechner sitzen und irgendwas abtippen. Und das ist halt so, ja, da müssen wir halt hinkommen, dass das eben wirklich vereinfacht wird. Dass man sagt, okay, die Leute haben ja nicht in anderthalb Stunden pro Schicht Dokumentation, sondern vielleicht bloß noch 10 Minuten, 12 Minuten, Viertelstunde, je nachdem, wenn es schwieriger ist, ein bisschen mehr ist, muss man sich auch mal individueller was schreiben, klar. Aber es muss einfach nur rechtssicher sein und der MDK, sage ich immer, heißt aber hier zumindest nicht mehr MDK, sondern muss noch MD, der prüft halt und das, für die muss es einmal da sein, klar, aber das ist auch für unsere Qualität natürlich auch. Und wir können ja unsere Qualität so Anspruch nehmen, dass es eben MDK-konform ist, plus darüber hinaus. Und solange es von den Formulierungen her und von der Dokumentation rechtssicher ist, auch wenn es eben einfacher geschrieben ist und immer wieder das Gleiche ist, so alles okay. Also unsere Qualität ist höher, der Anspruch als der MDK, aber prüfen tut es halt vor allem erstmal der MDK zumindest relevant prüfen. Intern prüfen natürlich auch, aber das ist dann bloß eine interne Relevanz. Und ja.
Halt uns auf jeden Fall up to date, sobald die Software draußen ist, Humanas Software. Ja, wir sind alle gespannt. Ich werde sie auch weiterempfehlen, weil so wie du sie momentan planst, hört sich das wirklich sehr durchdacht und sehr spannend und vor allem auch sehr ganzheitlich an. Weil gerade dieses Silo-Denken hat man sehr oft bei den Software heute. Und deswegen, also weiterhin viel Erfolg, toi toi toi, auch bei den Fördergeldern, dass ihr da auch viel subventioniert bekommt. Das ist ja schon echt, es kann ein Fass ohne Boden werden manchmal, wenn man.
Ja, das hofft man nicht, aber es kann sein, ja. Wir hoffen nicht.
Nee, Fabian, hab ganz lieben Dank für die tolle Episode. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch einen guten Start in die Woche.
Ja, vielen Dank, Fabian, für die tollen Informationen, für das sehr gute Gespräch. Alles Gute für euch.
Sehr gern für euch auch. Dankeschön.
Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.